Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts On Air von Franchise 4X. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X helfen wir Franchise-Systemen beim digitalen Wandel, bei der Partnergewinnung, beim Systemaufbau und beim lokalen Marketing für ihre Franchise-Partner. Ich bin heute mal wieder zu Gast zu einem persönlichen Podcastgespräch und zwar hier im schönen München bei Paulana. Und der liebe Lars Eckert, wir beide kennen uns schon einige Jahre, können wir vielleicht gar nicht auch nochmal drüber sprechen, hat mich eingeladen, ihn zu besuchen hier. Lieber Lars, stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz vor.
Ja, Timo, also herzlichen Dank, dass du jetzt zu uns hier nach München kommst und ich freue mich nachher insbesondere auf unseren Biergartenbesuch.
Ich auch.
Und ich weiß gar nicht, ob du weißt, wir sitzen hier in unserem neuen Verwaltungsgebäude von Paulana.
Ja.
Auf der anderen Straßenseite, von hier aus zu sehen, haben 1634 die Paulaner Mönche angefangen, Bier zu brauen. Ah. Also wir sind hier in einer ganz historischen Gegend
sehr
rund
schön.
Um den Nockerberg. Ne? Ja, also schön, dass du da bist, Timo, und wir freuen uns, wenn wir solche tollen Gäste haben, und das ist mein erster Podcast und freue mich da total drauf. Ja, du sagtest, Timo, wir kennen uns schon länger. Ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Franchise-Bereich tätig. Ich habe damals 1994 als Trainee angefangen bei der Spar Handels AG, was jetzt heute die Edeka ist. Vom Trainee bis zum Verkaufsleiter, habe dann nachher 100 Sparmärkte gehabt mit ungefähr 200 Millionen Umsatz. Und bin dann zu Blume 2000 gegangen. Die waren damals gerade Franchise-System des Jahres geworden. War da 5,5 Jahre, habe da total viel Spaß gehabt, war eine schöne Zeit. Und bin dann von dem Eigentümer von Tschibo und Blume 2000, von dem Michael Herz, gefragt worden, kommen Sie doch bitte rüber zu Tschibo und bringen Sie da mal ein Franchise-System in Ordnung.
Okay.
Das habe ich dann gemacht. Und als die Mission dann erfüllt war, bin ich dann zum Futterhaus gewechselt.
Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt in der Zeit.
Ja, genau. Und da habe ich für Vertriebsleitung Deutschland 250 Supermärkte für Tiere gehabt. Da haben wir 70 eigene Betriebe gehabt und der Hauptteil waren Franchise-Betriebe, ca. 180 Betriebe mit rund 110 Partnern. Ja, und dann kam für mich der Einstieg ins internationale Geschäft bei der dänischen Schmuckenmarke Pandora. Kennst du vielleicht nicht, aber jede Frau kennt das.
Und ich habe meiner Frau das auch schon
gesagt. Sollte
geschenkt.
Jeder Mann das auch kennen. War dort Retail Director für Deutschland, Österreich, Schweiz, also für die Concept Stores, die eigenen Geschäfte von Pandora. Und habe da auch die Franchise Stores mitgemacht und später auch in Holland. Ja, und in 2016, Timo, kam dann ein Anruf, der Lockruf zu Paulana. Dann habe ich gedacht, was soll denn ein Hamburger aus dem Retail eine Franchise-Gastronomie in Bayern machen? Und habe das erst für ganz abwegig gehalten, habe mich dann aber mit dem damaligen Konzept von Paulana sehr intensiv beschäftigt und habe gesagt, das ist ja ein Juwel, was Paulana hat, da kann man noch richtig was draus machen, das kann eine ganz große Zukunft haben.
Mhm.
Dann habe ich All-In gespielt. Dann hier nach München gezogen, mit meiner Frau runter. Meine Kinder haben sich gefreut, dass sie das Haus übernehmen durften. Und ich habe hier ein tolles, motiviertes Team. Wir haben tolle Produkte entwickelt, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und natürlich für mich ist auch eine steile Lernkurve. Ich habe früher, außer dass ich mal in Bangkok war und geguckt habe, wie wir da Schmuck produzieren, sind wir jetzt normalerweise immer viel unterwegs. Und eine steile Lernkurve gehabt. Und wir haben auch ganz schön was geschafft. Ich bin jetzt 4 Jahre hier, knapp über 4 Jahre. Da sind wir schon insgesamt als Team sehr stolz drauf.
Und ihr seid ja, ich sag mal, mit dem Franchising international gestartet. Und ich finde die Geschichte ganz spannend. Die hast du mir gerade kurz im Vorgespräch erzählt. Wie ging das los, dass Paulana überhaupt ins Franchising eingestiegen ist?
Ja, also wenn du denkst, da gab es einen Businessplan oder Konzept dahinter, dann muss ich dich leider enttäuschen. Es gab eine Gaststätte hier am Kapuzinerplatz in München.
Ja.
Und das wurde von einer anderen Marke übernommen und das war ganz schön schwierig geworden da. Und dann hat man überlegt, man will mal was ganz Neues, was ganz Modernes machen. Das war 1989, hat man das erste Paulana Bräuhaus aufgemacht am Kapuzinerplatz in München. Bräuhaus heißt, dort wurde in einem Paulana-Restaurant Bier gebraut. Es gab einen Braumeister, du kannst richtig die kupferfarbenen Kessel sehen und es wird vor Ort richtig Bier gebraut. Das war ein totales Novum, weil du weißt vielleicht, dass sämtliches Bier von Paulana weltweit hier am Nockerberg heute in München am Wied gebraut wird. Und das war das erste Mal, dass man außerhalb der Produktionsstätte ein Bier gebraut hat. Mhm. Ja, und dann gab es ein Joint Venture in Peking zwischen der deutschen Airline Lufthansa, Kempinski, eine deutsche Fünf-Sterne-Hotelkette. Die wollten ein 500-Zimmer-Hotel in Peking aufmachen, das erste westliche Fünf-Sterne-Hotel. Und die haben gesagt, da kommen 16 Gastronomiebetriebe rein und wir wollen ein deutsches Paulaner-Wirtshaus dort haben. Und dann hat Paulaner gesagt, aber sorry, wir haben gar keine Geschäftsbeziehung zu China. Das war damals ja noch alles sehr kommunistisch geprägt und so. Ist heute noch aber noch ganz anders, nicht so weltoffen wie heute. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir sowas wie am Kapuzinerplatz. Wir bauen noch eine Brauerei hier in Peking in das Restaurant rein. Und dann hat Paulaner gesagt, ja, das kostet aber ein bisschen was, ne? Ja, egal, machen wir. Und das war unser Start im Ausland 1992. Und ich sagte, es war vom ersten Tag an war das abends voll. Und auch heute noch ein ganz beliebtes Restaurant in Peking.
Und dieses Konzept ist wahrscheinlich dann auch so erfolgreich gelaufen, dass halt auch andere Interessenten da waren oder Paulaner selber gesagt hat, ja, guck mal, das können wir auch woanders. Mittlerweile seid ihr ja in wie vielen Ländern unterwegs?
Ja, also unser Kernland, also Hauptland ist nach wie vor noch China. Wir haben rund die Hälfte unserer Standorte in China. Ja. Wir sind aber auch in Europa unterwegs. Und wir haben ein eigenes Bräuhaus in Singapur. Dort mein Geschäftsführungskollege Jürgen Schenk und ich, wir sind auch Director und haben eine ganz tolle Managerin vor Ort. Und das weitest entfernteste ist zurzeit Jakarta.
Okay, ja. Wahnsinn.
Und es sind aber nicht nur Bräuhäuser, wir haben auch Wirtshäuser. Also ein Paulaner-Restaurant ohne die Hausbrauerei.
Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Konzepte, hast du vorhin kurz erzählt. Erzähl mal noch ein bisschen, also wie, in welchen Franchise-Konzepten ist Paulaner unterwegs?
Ja.
Wir haben dieses Bräuhaus.
Ja, also das ist unser größtes, wir nennen das Produkt, das Bräuhaus, du brauchst ca. 1200 Quadratmeter Fläche, um das alles darzustellen, damit sich das auch alles lohnt mit der Hausbrauerei, dass du einen Umschlag hast und so. Und das ist aber auch natürlich ein sehr investitionsaufwendiges Konzept und auch von der Betreibung her natürlich die Königsklasse. Und dann haben wir ein mittleres Konzept, das ist das Paulaner Wirtshaus, rund 700 Quadratmeter. Eigentlich, wie ich schon sagte, wie ein Bräuhaus mit der deutschen Speisekarte, mit dem ganzen Interior-Design, mit dem ganzen Marketing und so. Der ganze Auftritt ist so wie in einer Bräuhaushaltung ohne Braunlage. Das Bier kommt dann aus München. Mhm. Und dann haben wir ein neues Produkt entwickelt. Das haben wir jetzt schon in Peking, Shanghai und Hongkong an den Flughäfen vorgestellt. Und das wird ein Bierhauskonzept sein, also ein kleineres Konzept, ca. 200 Quadratmeter für Flughäfen, Bahnhöfe, Shoppingcenter und ähnliches.
Mhm, okay. Und jetzt seid ihr ja seit kurzem auch, vielleicht auch interessant für unsere Hörer, weil ich glaube, in China hört meinen Podcast noch niemand, wird auf jeden Fall nicht auf Chinesisch, Kantonesisch oder was auch immer übersetzt, auch in Deutschland gestartet mit so einem ersten deutschen Bräuhaus, aber glaube ich auch, ne?
Nee, das ist ein Wirtshaus direkt am Potsdamer Platz in Berlin, also eine tolle Ecke. Und wir haben ja noch andere Standorte in Deutschland, aber wir haben uns ja so entwickelt von einem, ich sag mal, lose geführten Lizenzsystem zu einem jetzt enger geführten Franchise-System. Warum haben wir das gemacht? Zum einen wollen wir natürlich eine gesteuerte Markenbühne haben. Wenn da irgendwo Paulaner dran steht, dann wollen wir natürlich auch, dass da auch die Marke positiv gespielt wird.
Absolut,
wir sehen uns als Markenbotschafter.
Ja.
Und wenn es gut ist, ist das gut. Wenn das mal schlecht sein sollte, ist es auch schlecht für die Marke. Deswegen müssen wir da gut aufpassen. Und ich habe in meiner ersten Zeit bei Paulaner recht schnell in Gesprächen mit unserem Partner, ich war sehr viel unterwegs, habe sie vor Ort besucht, habe festgestellt, die sagen, gib mir noch mehr, ich brauche noch mehr Input. Ich will das ja so machen. Sag mir, gib mir Hilfestellung.
Ja.
Ne? Und dann habe ich zu meinem Team gesagt, hey, da müssen wir noch machen. Und wenn wir Richtung Franchise gehen, heißt es für mich, alle wichtigen Fragen, die ein Partner hat, müssen wir beantworten können.
Ja, das sollte ein gutes Franchise-System natürlich auch machen. Ne?
So, und wir haben zum Beispiel als nächstes spannendes Projekt, wir haben ein Bräuhaus in Almaty, das liegt in Kasachstan. Und du kannst dir vorstellen, da gibt es nicht viele, die wissen, wie deutsche Gastronomie funktioniert. Aber das können wir denen beibringen, weil wir jetzt auch ganz genau wissen, wie wir es machen. Wir können ihnen so viel Support geben und die brauchen nicht anfangen, sich selber Lösungen auszudenken. Wir haben die Lösung da. Und das ist auch das, was wir uns natürlich über eine Franchise-Gebühr dann auch refinanzieren lassen.
Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit digitalem Wandel teilweise zu tun. Wenn generell muss man sagen, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, liebe Hörer, also wir sitzen auch hier in einem ehemaligen, in einer Melzerei.
Ja, genau,
ehemalige Melzerei, wunderschön umgebaute, moderne Büroräumlichkeiten gegenüber der historischen Anfangsstätte.
Ja, genau.
Ich habe auch unten gerade im Empfangsbereich gesehen, dieses Unternehmen basiert hier auf wirklich traditionellen auch Familienwerten. Hier von der ist ja immer noch, glaube ich, familiengeführt.
Ja, also wir als Palana Ventures Consulting sind eine Tochterfirma der Palana Brauereigruppe. Und die Palana Brauereigruppe ist eines von vier Geschäftsfeldern der Unternehmensgruppe Schürkuber. Das ist ein Family Office hier aus München, die neben Getränken, also mit Palana und diversen anderen Brauereien, Immobilien noch macht, Hotels betreibt und Fischzucht in Südamerika macht. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir sind kein großer Konzern, sondern wir sind ein sehr erfolgreiches Tochter eines Family Offices hier aus München. Und wir haben eine ganz tolle Chefin, die wirklich ganz tolle Inspiration für uns auch gibt.
Ja, ich habe es unten gelesen, diese Werte, die das Unternehmen hier trägt, dass trotz der Größe immer noch familiäre Atmosphäre da sein soll, was ja auch zum Thema Gastlichkeit in den Franchise-Konzepten nachher passt. Und du hast mir so ein bisschen erzählt, auch im Vorgespräch, dass zum Beispiel, wenn man jetzt einem Kasachen diese deutsche Gastlichkeit auch in der Produktqualität, wie man kocht und so weiter, das beibringen soll, da hilft euch mittlerweile auch die digitale Transformation. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, Timo, sehr gerne. Ich sag mal so, wie soll ich sagen, ganz typisch Brauerei, das wichtigste Produkt war natürlich Bier. Ja? Marke darstellen, das Bier. Aber wenn ich heute ein gelungenes Gästeerlebnis haben will, dann muss alles passen. Dann muss der Service passen, wir müssen uns hier wohlfühlen. Und das Essen ist eine wichtige Komponente. Wir machen rund die Hälfte des Umsatzes machen wir mit Essen. Und da haben wir uns dann entschieden, wir holen uns richtig einen Küchenchef, einen international erfahrenen Küchenchef, der für uns ein Küchenkonzept aufbaut, wo immer die Überoberschrift ist, Gelingsicherheit. Mhm. Wenn mich jemand anruft und sagt, hey, die Chefin ist gerade in Baku, dann würde ich sagen, das wird dir garantiert schmecken, weil das wird da gut sein. Mhm. Ich muss dieses Gefühl haben, das klappt auch irgendwo in der Welt. Und das geht natürlich dann nur, wenn du saubere Prozesse aufstellst. Unser Küchenchef, der hat jetzt mittlerweile ein digitales Küchenkonzept erarbeitet. Wir arbeiten mit dem Marktführer Rational zusammen. Wir können von München aus genau sehen, was jetzt gerade in der Küche in Berlin, zum Beispiel in unserem neuen Wirtshaus dort passiert. Mhm. Wir spielen alle Rezepte ein, wir spielen die Trainingsvideos ein, wir spielen die Programmierung rein, dass du eigentlich nachher nur noch sagen musst, okay, ich mache jetzt das und das Produkt, gibt es ein Trainingsvideo zu, ja? Genau. Und der in der Küche muss nur noch genau das tun, auf dem Blech bei so und so viel Dampf, bei so und so viel Grad, so und so viel Minuten und dann muss das mal. Und das ist nicht nur wichtig, dass wir die genauen Rezepte haben, wir haben mittlerweile eigene Palana Gewürzmischungen und ähnliches. Wir arbeiten mit weltweiten Firmen zusammen, die das auch können. Da musst du echt suchen, wer kann weltweit Gewürze und so.
Ja.
Und da kommen manche mal in ihre Grenzen. Das ist immer bei uns das Thema, das muss ja auch weltweit funktionieren.
Okay.
Und da haben wir mittlerweile so viel Know-how drin, also das würde ich dir gerne mal in einer extra Session mal zeigen. Das ist unglaublich, was wir da entwickelt haben. Und da sind wir auch, weil unser Anspruch ist, wir wollen der Marktführer für bayerische Systemgastronomie weltweit sein. Und das war für uns auch ein wichtiger Baustein, haben wir Know-how aufgebaut, wo sich natürlich unser Partner jetzt, mit dem wir neue Objekte machen, unheimlich darüber freuen, dass wir so weit gekommen sind. Und das liebt gerne Nutzung. Es macht uns auch die Arbeit leichter, wenn einer jetzt im Ausland ist und sagt, ich habe da Schwierigkeiten mit dem und dem Produkt. Wir können dann online reingehen, wir können gucken, was die machen, wir können gucken, wie oft hast du die Tür aufgemacht und hast du die Kerntemperatur richtig eingestellt und alles. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein.
Und das wird ja sicherlich auch für andere Maßnahmen gelten. Nun hast du aber auch eine gewisse Herausforderung. Ich sag mal, zum Beispiel, was jetzt Online-Vermarktung angeht, sprechen wir hier in der westlichen Welt über Facebook, Google und so weiter. In China sind diese Player ja völlig irrelevant. Da haben wir ja komplett eigene, sag ich mal, Paralleluniversen, die da aufgebaut wurden.
Ja, das ist so. Das ist wirklich immer unsere Herausforderung. Man kommt so aus seiner eigenen Welt und Google und mit seinen ganzen Produkten, mit WhatsApp und mit Facebook und so. Und dann gehst du nach China und machst deine App auf und das geht gar nicht. Das ist halt die Chinese Wall, da kommst du halt nicht durch, musst einen VPN haben, hat natürlich auch nicht jeder Chinese. Und dann gibt es zum Beispiel WeChat. Ne? Das habe ich damals schon. Die waren immer allen unseren Produkten, die wir hier haben, die vergleichbar sind. Das ist so eine Kombination aus allem, ja, inklusive Bezahlfunktionen und alles. Ja. Und da musst du natürlich dann auch genau wissen, was dann im Markt auch benötigt wird. Und da haben wir einen super Erfahrungsaustausch, auch der Partner untereinander. Das ist auch der Grund, weshalb wir Area Manager aufgebaut haben, also Leute, die auch in dem Land leben. Wir haben zwei Area Manager in China, die nur dabei sind, ich sage immer, wie eine Biene von Blüte zu fliegen und immer den anderen mit zu bestäuben. Ne? Neben ihrer klassischen Aufgabe weiß ja so ein Area Manager, der ist Systemwächter und Unternehmensberater in einer Person.
Und so ist das. Genau, habe ich ja selber gemacht, den Job. Nicht in China, aber hier in großen Teilen Deutschlands. Ja, und auch im, sag ich mal, jetzt in der russischen Hemisphäre hast du das ja auch genauso. Da hast du ja auch Telegram statt WhatsApp und so weiter und so fort. Ne? Auch da in Kasachstan wird es andere Systeme geben, ne? Wobei Google, glaube ich, da auch aktiv ist.
Also wir machen das so, dass wir auch im Bereich Werbung unsere Partner stark unterstützen. Wir sind da jetzt nicht darauf eingestellt, dass wir jetzt alles, was sie machen wollen, total unter Kontrolle haben wollen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die Werbung, die einer macht zum Mittagstisch in St. Petersburg, jetzt freigeben müsste, dann müsste ich erst mal einen haben, der Russisch kann.
Ja,
geschweige denn, dass es von dem Volumen nachher, wir haben knapp 50 Häuser in der Welt, wer soll das alles managen? Deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, hey, lass uns die Partner gut qualifizieren, lass uns denen gute Vorschläge machen, lass uns denen genau sagen, wir sprechen dann mit deren Marketingleuten, welche Schriften, welche Farbwelten, welche Bildwelten wir verwenden und so. Und wir stellen in unserer neuen Mediendatenbank denen alles zur Verfügung. Mhm. Ne? Du kannst also jetzt aus ganz vielen Vorlagen dir das raussuchen und sagen, so was nämlich, du nimmst dein Logo rein, das Logo machen wir auch für dich, kriegen die alles von uns, und kannst dann selber das anpassen, welche Aktion machst du da, zu welchem Preis und wie lange soll das gehen und so. Und dann natürlich auch entsprechende gesetzliche Vorgaben, die es dann gibt, entsprechend beachten. Das können unsere Partner viel besser. Und wenn wir denen so ein großes Werkzeugpaket geben, dann können die auch gut damit arbeiten. Und das ist auch das, was unsere Partner gesagt haben. Gib uns mehr, gib uns Best Practice, gib uns Vorschläge. Und das haben wir jetzt auch erfüllt.
Ja, da hilft dir sicherlich auch die Erfahrung aus deinem Vorleben, aus anderen Systemen. Ich sag mal, gute Franchise-Systeme, so habe ich es auch kennengelernt, nutzen ja auch das Know-how der Partner, wenn irgendwas an einem Standort gut funktioniert, schaut man, okay, kann man das multiplizieren, kann man das auch fürs Gesamtsystem nutzbar machen und verbreitet das dann sozusagen innerhalb des Systems, um den anderen Partnern diesen Vorteil auch zu geben. Ne?
Ja. Wir haben natürlich auch so, nicht nur wegen dieser Sprache, weil wir unsere Firmensprache hier innerhalb unserer Firma ist Englisch, weil wir natürlich im internationalen Kontext unterwegs sind. Es war ganz lustig, für Berlin haben wir unser Konzept von Englisch wieder übersetzt ins Deutsche.
Ja.
Das ist auch ganz witzig. aber es kann auch nicht jeder, den wir auch in den Schulungen erreichen wollen, dann auch richtig gut Englisch.
Mhm.
Ja? Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel Trainingsvideos gemacht, die wir in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen. Das ist ganz witzig, wenn du unsere Leute, die dann die Trainingsvideos gemacht haben, so zum Beispiel, wie begrüßt man einen Gast und wie geht es mit Reklamationen und ähnliches, das haben wir als Videos gedreht und haben uns dann chinesische Kollegen geholt, die uns das übersetzt haben. Und wenn du dann so als Gast da sitzt und auf einmal Chinesisch sprechen kannst, das hört sich echt mittlerweile echt toll an. Aber das ist auch wichtig, weil wir auch innerhalb der Gastronomie, dass wir auch relativ viel Fluktuation haben. Die wissen, bei Polana, die werden alle gut westlich ausgebildet. Und wenn es da welche gibt, die dann noch was drauflegen, dann kann es auch schon mal sein, dass der Mitarbeiter dann weg ist. Und deswegen müssen wir immer wieder sehen, dass wir auch unsere knapp 2000 Leute im Netzwerk immer wieder schulen können. Und das ist für das Training on Demand natürlich für uns auch eine wichtige Komponente.
Ja, klar, und da kann man natürlich, so wie ihr das auch toll macht, digitale Möglichkeiten nutzen. Und du musst die Inhalte ja, ich sag mal, wie man einen Gast begrüßt, das ändert sich ja nicht so oft. Ne? Das ist eine Information, die ist immer gleich. Das heißt, da muss nicht immer einer hin und das persönlich machen. Das geht über Video zum Beispiel, kann man das wunderbar mit einem Live-Check-up des Mitarbeiters dann verbinden. Und so macht ihr das sicherlich auch. Jetzt habe ich hier gesehen, es ist ja sehr erfolgreich, euer Konzept, nicht nur in hinsichtlich, seid jetzt Franchisor des Of the Year geworden, wann war das, 2020, ganz frisch. Habt auch schon Designpreise gewonnen für euer Konzept, wie das Ganze aussieht. Also ich muss sagen, das ist ja schon eine tolle Erfolgsgeschichte, die hier geschrieben wird, ne?
Du, das ist gekommen mit unserem Umbau. Es ist etwas in die Jahre gekommen, das Bäuerhaus in Singapur. Singapur ist ja einer der härtesten F&B-Märkte, die ich in der Welt kenne. Und wir sind da seit über 20 Jahren am gleichen Platz. Mhm. Und haben uns entschieden, unser neues Konzept auch, also wo alles zusammenläuft, im Mai 2017 an den Start zu bringen. Und wir haben eine ganz tolle Agentur, die uns bei diesem Prozess begleitet hat. Und die haben mich gefragt, sag mal, das ist super geworden, damit können wir Designpreise gewinnen. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du? Und dann sagte ich, ja, du, pass auf, können wir uns da bewerben? Na, also, klar, mach mal. Ja, und dann purzelt der erste Preis rein, haben uns gefreut. Und ein paar Wochen später kommt der zweite Preis rein. Dann haben wir telefoniert und gesagt, Mensch, ist ein Ding, zwei Designpreise gewonnen. Und dann ruft er 5 Minuten später an und sagt, hat gerade Postbote geklingelt, kam der dritte Preis. Und freuen wir uns natürlich. Aber da kann man sich nicht ausruhen. Das ist eine gute Zwischenbelohnung für uns. Und wir sind ja jetzt beim Global Restaurant Investment Forum in Amsterdam. Im Februar, glaube ich, diesen Jahres war das. Sind wir überraschend Franchisegeber des Jahres geworden. Und unser Business Developer war bei der Veranstaltung vor Ort und da war so, Sie sind schon nachher noch da oder reisen Sie früh ab? Nö, ich bin noch da. Und ja, wir haben eine kleine Überraschung. Und freut uns natürlich auch extrem, dass wir so einen tollen Preis von so einem Gremium überreicht bekommen. Aber das sind immer nur schöne Zwischenerfolge. Wenn der Partner happy ist, und wenn der Partner sich bei uns im System wohlfühlt,
so ist das.
Das ist das, was zählt.
Ja.
Und das andere ist alles schöne Begleitmusik, aber der Partner muss das, was wir machen, toll finden. Und ich habe ja das Glück, dass ich jetzt nicht unter einem Expansionsdruck stehe und sage, du musst jetzt hier innerhalb von so und so viel Zeit, musst du so und so viel machen, sondern ich kann mir die Partner sehr gut aussuchen. Ich sitze da lieber auf Qualität und gucke, ob wir zueinander wirklich passen. Mhm. Dafür nehme ich mir auch Zeit.
Ja.
Ja. Ich sag mal, den Luxus gönne ich mir halt. Ne? So, bevor ich jemanden ins System hole, wo ich sage, Mensch, mit dem werde ich 9,5 Jahre Stress haben, dann suche ich mir lieber jemanden, wo ich sage, ich habe 10 Jahre Spaß dran. Und ich habe immer so die Regel, nimm nur die Franchise-Partner ins System, die du auch zu Hause zu dir auf die Couch einladen würdest und deiner Frau vorstellen
würdest. Sehr gut. Das war auch immer eine unserer Maximen oder meine persönliche. Wir haben auch die Partner tatsächlich auch privat besucht, innerhalb des Prozesses irgendwann auch geschaut, wie lebt der denn so. Weil bei uns damals, wir kommen ja von der Schülerhilfe, das wissen ja unsere Hörer schon. Und wenn du da auch nachher mit Kindern zu tun hast, dann willst du Menschen, die Kinder von anderen Leuten in der Marke nur anvertrauen, bei Menschen, die eben auch mit dir zusammen auf dem Sofa sitzen dürfen.
Ja,
auch
genau,
in meinem eigenen Haus.
Genau. Timo, ich weiß noch, wie wir das erste Mal über, ich nenne das immer Couch-Termin gesprochen haben. Er setzt sich bei dir zu Hause auf die Couch und kriegst da so
absolut
viel mit. Wo lebt er?
Ja.
Wie lebt er? Was denkt seine Frau dazu? Wie ist seine Familie? Was hat er für Hobbys? Was stehen für Autos vor der Tür?
Genau.
Ist der Garten gepflegt? Das sind alles Sachen, Bilder an der Wand waren so. Das würde ich gerne bei uns jetzt auch machen, aber es ist nicht üblich, dass ich beim Chinesen mich zu Hause auf die Couch einlade.
Eine andere
Kultur. Da muss man natürlich eine andere Kultur, das muss man dann auch beachten.
Na, natürlich ist das richtig. Aber zum Thema Stichwort Partner happy werden, Investment. Was sind denn so die Konditionen jetzt gerade mal für den deutschen Markt, wenn du sagst, du hast diese 3 Möglichkeiten für deutsche Interessenten? Was muss man denn investieren, wenn man Partner werden will bei euch? Oder wie sind da so die Rahmenkonditionen? Das vielleicht nochmal zum Abschluss.
Ja, du, da gehören wir sicherlich zu den teuersten Systemen, die man sich so vorstellen kann. Bei uns ist es so, dass der
Partner... Aber sicherlich preiswert, oder?
Ja, natürlich, was soll ich anders sagen? Ne? Aber es ist so, dass wir natürlich jetzt auch im Ausland natürlich auch unsere Risiko und Grenzen halten wollen. Das heißt, der Partner mietet selber das Objekt an oder kauft es selber, sein Objekt. Und er macht die komplette Investition selber. Wir haben so ungefähr als Richtwert, je nach Produkt, dass du pro Quadratmeter so 2.500 bis 3.000 Euro Investition hast. Mhm. Ja, kannst ja ausrechnen, 1.200 Quadratmeter Boyers. Da bist du auch schnell mal bei 3.500 Millionen Euro.
Na klar.
Und dann natürlich auch suchen wir Partner, die das finanziell wuppen können, das ist das eine, aber die natürlich aus dem F&B-Bereich kommen, idealerweise Hotellerie, mehrere Restaurants vielleicht schon betreiben, idealerweise schon mit Franchise-System Erfahrung haben und so. Denn so ein großes Boyhaus zu betreiben, das unterscheidet sich dann doch zu einem, nehmen wir aus meinem alten System, Chibo Fiale oder
ein
2000 Geschäft. Und bei den Franchise-Gebühren haben wir Folgendes. Wir sagen, wir nehmen 7,5% Franchise-Gebühr. Das steht bei uns in den offiziellen Broschüren drin. Aber das wäre, wenn jetzt der Partner, mit dem wir in Kontakt sind, in Sydney jetzt tatsächlich sein Palano öffnen wird. Das ist natürlich für uns eine Betreuung her. Markteintritt machen wir dann. Das kostet uns Geld. Es ist viel schwieriger, in Australien zu betreuen. Berlin zum Beispiel ist für uns viel leichter jetzt zu betreuen. Und wir sprechen über die Franchise-Gebühr, die ist immer abhängig vom Gesamtumsatz, also alles, was im Restaurant verkaufst, Essen, Trinken, Merchandise-Artikel und verhandeln das individuell.
Mhm.
Wir stellen immer fest, dass das nicht die Hürde ist, ob man einen Palana macht oder nicht.
Mhm. Muss man passen. Wo wäre denn in Deutschland konkret jetzt eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, Mensch, das klingt doch ganz toll, warum kann ich das nicht hier bei mir in Hamburg machen?
Ja, du, Hamburg, natürlich, also ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Das wäre natürlich ein Riesending. Wir sind auch in einem Projekt dran an der Reeperbahn, aber das dauert schon ein bisschen länger. Wir wissen nicht, ob das realisiert werden kann. Grundsätzlich kann ich mir für das große Konzept Bräuhäuser die großen Städte vorstellen. Also auch Berlin haben wir jetzt ein Wirtshaus gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass unser Partner auch in 1, 2, 3 Jahren auch noch ein weiteres Produkt, zum Beispiel ein Bräuhaus, machen kann. Da brauchst du natürlich auch die richtige Fläche für. Du brauchst also auch die großen Städte.
Ja.
Und dieses Konzept Wirtshaus geht eigentlich so, ich sag mal, in Deutschland so ab 200.000 Einwohner geht das los.
Ja.
Und da müssen wir da so ein bisschen gucken, was gibt es da schon an Gastronomie, wie ist die Wettbewerbssituation und so. Da will ich jetzt aber auch gar nichts ausschließen. Ne? Und wir sind jetzt erstmal dabei, wir haben es erst bei Berlin aufgemacht, also unser Flagship hier für Deutschland, und kriegen jetzt gute Resonanz darauf. Wir sehen es alle, was wir da als neuestes Konzept haben, und lass sie einfach überraschen, mit was wir jetzt demnächst in Deutschland aufschlagen.
Wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank. War ein super Gespräch. Danke, dass ich gleich auch noch ein bisschen mich hier umschauen darf, und ich freue mich auch noch auf den Wirtshausbesuch.
Ja.
Bisschen Bräuhaus ist es ja, Nockerberg. Und ich werde natürlich auch deine Kontaktdaten gerne verlinken oder beziehungsweise die Seite, wo man sich dann bei euch bewerben kann. Die machen wir in die Shownotes rein von diesem Podcast.
Mhm.
Und ja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Danke fürs Kommen, Timo.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war interessant, mal in die Welt von Paulana hier ein bisschen einzutauchen und auch mal mit diesen internationalen Herausforderungen sich auseinanderzusetzen, was Digitalisierung angeht. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine gute Bewertung, liked den Podcast gerne, gebt uns, abonniert den auch, dann verpasst ihr keine Folge, und gerne auch weiterverbreiten an die, die es interessieren könnte. Ja, mein Name ist Timo Marschall, ich bin der Gründer von Franchise 4X und wir helfen Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und jetzt wünsche ich euch allen noch maximale Erfolge für euer Franchise-System und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann!